Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Abend hier in der Katholischen Akademie, in den katholischen Höfen. Mein Name ist Thomas Schwarz, ich bin der Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks der katholischen Kirche Renovabis und wir sind zusammen mit der Katholischen Akademie Veranstalter dieses heutigen Abends. Ich darf Sie auch im Namen der Katholischen Akademie von Frau Dr. Schneider, der stellvertretenden Direktorin, die hauptsächlich dann auch diesen Abend mit vorbereitet hat, ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion zum Thema Deutschlands Blick nach Osten, historische Prägungen und aktuelle Motive willkommen heißen und begrüßen. Zunächst ein ganz kurzes Wort zu uns, zu Renovabis. Viele kennen dieses Werk nicht. Seit dem Jahr 1993 ist Renovabis eine Initiative, eine Solidaritätsaktion, die auf Initiative des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also der Laien, in Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland, dann von der Deutschen Bischofskonferenz gegründet worden ist. Und zwar unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der kommunistischen Systeme und der sowjetischen Hegemonie in Mittel- und Osteuropa. Diese Initiative, diese Aktion der Solidarität war die Antwort der katholischen Kirche im wiedervereinigten Deutschland auf die Überwindung der Spaltung Europas in zwei einander feindlich gegenüberstehende Machtblöcke. Als, so wurde von Anfang an Renovabis definiert, Aktion partnerschaftlicher Solidarität der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa unterstützen wir kirchliche und soziale Projekte, fördern wir den Begegnung und den Austausch zwischen Ost und West und wir mühen uns dabei, die vormals hinter dem eisernen Vorhang befindlichen Länder in ihrer Differenziertheit wahrzunehmen. Denn diese Differenziertheit haben sie, weiß Gott, verdient. Informationen über die Situation der Menschen in den unterschiedlichsten Verhältnissen in Mittel- und Osteuropa versuchen wir auch in unserer Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu vermitteln. Wir stellen dabei allerdings immer wieder fest, dass das Denken über den irgendwie pauschal wahrgenommenen Osten in Deutschland immer noch durch Narrative und bestimmte Denkkategorien geprägt ist, wie wenig sich die Mehrheit auch über viele Jahre hinweg von einer sehr, ich will jetzt nicht sagen russozentrischen, aber doch sehr einseitigen Sichtweise gelöst hat, wie gering die Aufmerksamkeit ist, die anderen Ländern und anderen Völkern mit ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Kultur und auch ihren religiös-kirchlichen Prägungen geschenkt wird. Warum ist das so? Vielleicht hören wir heute Abend dazu die ein oder andere Erklärung. Versuche der bundesrepublikanischen Erklärungsmuster im Blick auf die Ostpolitik, die dann sowjetunionsorientiert gewesen ist, sind leicht gesagt, aber werden nicht das Ganze dieser Faktenlage tatsächlich auch wirklich bewusst machen können. Auch kirchlicherseits stellt sich die Frage, wie weit, abgesehen von Spezialistinnen und Spezialisten, die Orthodoxie in ihrer Vielfalt wahrgenommen wird oder bei vielen gegebenen, manchmal auch sehr unreflektierten Faszination der orthodoxen Kirche im Blick auf ihre Liturgie, auf ihre Spiritualität, auf die Ikonen, die dort wunderbar, dann natürlich auch ästhetisch für viele von Interessen sind, dann aber auch verstanden werden wollen. Und genauso verstanden werden sollte die Ablehnung, die mitunter gegenüber der Orthodoxie und der byzantinischen Tradition, die da auch zum Tragen kommt, bei uns gefühlt wird. Fremdheitsgefühle, die mit den Begriffen eines Mangels an Rationalität und an Aufklärung einer zu engen Verbindung, wie wir das ja teilweise jetzt auch gerade in den letzten Monaten dann wirklich schmerzhaft erblicken müssen und feststellen müssen, einer zu engen Verbindung zwischen Kirche und staatlicher Organisation beherrschen. Sei es wie es sei, die Motivation für den heutigen Abend und die heutige Veranstaltung ist nicht zuletzt dieser Bewusstseinswandel, der sich im Zusammenhang mit der Eskalation des Krieges in der Ukraine seit dem 24. Februar dieses Jahres vollzieht und vollzogen hat. Ausgelöst durch diesen Schock des für viele unerwarteten Großangriffs werden jetzt überkommene politische Denkmuster, auch die Dominanz wirtschaftlicher Interessen, man denke nur an Gaspipelines und andere Verflechtungen, durchaus in Frage gestellt. Es gilt deshalb zu reflektieren und aufzuarbeiten, wie sich Deutschland in seiner Politik, aber auch in seiner kirchlichen Verfasstheit bisher verortet hat, aber auch welche inneren Bilder über Generationen hinweg, welche Narrative über Generationen hinweg in den Menschen wirkten und immer noch nachwirken. Eine Differenzierung und Weitung des Blicks auf die Religion des östlichen Europas tut auch Not. Denn klar ist, und das sollten wir allein schon zu Beginn dieses Abends für uns alle festhalten, den Osten gibt es nicht. Den Osten gibt es nicht. Woran könnte oder sollte sich dann eine Neujustierung des Blicks nach Osten ausrichten? Da bin ich sehr gespannt auf die heutige Diskussion und darf dementsprechend auch gleich das Wort an die Moderatorin des heutigen Abends, Frau Gemma Pörzgen, weitergeben. Vorher möchte ich mir aber noch die Freude gönnen, einige Vertreter unserer Aufsichtsgremien von Renovabis, denn wir haben heute schon den ganzen Tag Gremiensitzungen hier gehabt, willkommen zu heißen. Ich darf den Bischof der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche in Deutschland und Skandinavien, Herrn Bischof Bohdan Churac, ganz herzlich begrüßen. Ich darf den Weihbischof des Bistums Regensburg, Herrn Dr. Graf, Josef Graf, herzlich begrüßen. Ich darf Frau Seidel begrüßen, die eben auch, Frau Dr. Seidel, die auch bei uns in unserem Aufsichtsgremium ist. Und alle anwesenden Kolleginnen und Kollegen von Renovabis, die heute extra auch noch hier geblieben sind, um diesen Abend dann auch mit zu besuchen, weil sie selber an diesem Blick nach Osten interessiert sind. Und nun zu Ihnen, Frau Pörzgen, Sie sind freie Journalistin und Chefredakteurin der von unserem Haus zusammen mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken herausgegebenen Zeitschrift Ost-West-Europäische Perspektiven. Sie sind seit Jahrzehnten mit Osteuropa-Themen befasst, haben selber in Osteuropa, auch in Russland gelebt. Und ich darf Ihnen jetzt das Wort erteilen und Sie bitten, auch die nicht Kombattanten, sondern Diskutanten und Diskutantinnen dieses Abends uns allen vorzustellen. Und uns wünsche ich eine interessante Veranstaltung. Dankeschön.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte zur Begrüßung, Herr Dr. Schwarz. Und tatsächlich haben Sie ja schon angesprochen, das ist eine Frage der Perspektive, wie wir uns dieser Überschrift schon alleine nähern, die ja heißt Deutschlands Blick nach Osten. Da fragt man sich ja, wenn man mitten in Berlin sitzt, wohin blicken wir da eigentlich? Denn auch Deutschland ist schon längst ein Teil des Ostens, wenn man so will. Und eigentlich ist das schon ein sehr westzentrierter Titel gewesen, der ja ganz bewusst gewählt wurde, um ein wenig zu überspitzen und auch diese Fragestellung anzureißen. Und Wir wissen auch, wie dieser Begriff dann oft behaftet ist. Wenn man Polen anspricht, sie seien Osteuropäer, hört das nicht jeder gerne. Und man hat sowieso den Eindruck, dass aufgrund dieses negativ konnotierten Klangs eigentlich heute niemand mehr so recht der Osten sein will. Und viele Länder sind ja längst Teil der Europäischen Union geworden. Und dennoch halten sich diese alten Zuordnungen, diese Narrative, von denen Sie sprachen, die Stereotype und die Klischees. Und angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine werden sie zum Teil verstärkt. Zum Teil werden alte Diskussionen wieder angeworfen darüber, wie nennen wir das eigentlich, worüber wir da sprechen. Und es gibt eine neue kritische Selbstbefragung. Und ich denke, dieser wollen wir uns heute Abend widmen. Und ich freue mich sehr, dass ich sehr kundige Podiumsgäste hier habe, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Da ist gleich zu meiner Rechten Claudia Weber. Sie ist seit 2014 Professorin für europäische Zeitgeschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Sie wurde 1969 im ostdeutschen Guben geboren, das sage ich jetzt doch nochmal, und studierte Pädagogik auf Lehramt in der DDR und danach eben Südslawistik, Politikwissenschaft und osteuropäische Wissenschaften in Leipzig, und das war dann nach der Vereinigung Deutschlands. Nach Forschungsaufenthalten in Bulgarien und einer Promotion zu einem bulgarischen Thema arbeitete sie mehrere Jahre am Hamburger Institut für Sozialforschung. Und 2019 erschien ihr Buch »Der Pakt über den Stalin-Pakt«, der für rege Diskussionen in der Öffentlichkeit gesorgt hat. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch Botschafter Dr. Marek Prawda, der in der Mitte sitzt. Er blickt auf eine sehr eindrucksvolle Diplomatenlaufbahn zurück. Die hat ihn während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften erst nach Leipzig gebracht. Dann war er später als Wissenschaftler an der Akademie der Wissenschaften in Warschau Anfang der 90er Jahre tätig. War dann in den 90er Jahren an die polnische Botschaft gekommen, nach Berlin zum ersten Mal, und vorher eben als Forscher an der Akademie der Wissenschaft, fast ein Jahrzehnt, glaube ich, tätig, bevor er eben in den diplomatischen Dienst ging. Er war Aktivist der Gewerkschaftsbewegung Solidarność, später uns allen bekannt als sehr aktiver, engagierter Botschafter von 2006 bis 2012 hier in Deutschland. Und er war Botschafter Polens dann bei der EU und hat dann bis zum letzten Jahr als Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Warschau gewirkt und wird uns sicherlich viel Interessantes zu berichten haben. Dann zu seiner Rechten freue ich mich zu begrüßen Katharina Stetsevic. Sie ist Leiterin der neu geschaffenen Projektgruppe Mittel-, Ost- und Südosteuropa in der Bundeszentrale für politische Bildung. Darüber werden wir auch nachher sprechen. Die ist nämlich im Mai erst gegründet worden, zu meinem Erstaunen. Sie war dort bereits seit 2017 als Referentin für diese Region tätig. Und 1980 ist sie in der Ukraine, in der Stadt Czernowitz, geboren worden und studierte Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaften, hat in ihrer Heimatstadt studiert, aber eben dann auch an der FU Berlin. Und das hat sie nach Deutschland gebracht. Das war, glaube ich, 2007, wenn ich das richtig weiß, oder? 2003, Entschuldigung, genau. Dann war sie viele Jahre als freiberufliche Kuratorin tätig, unter anderem für das Goethe-Institut und auch für die GZ. Ich begrüße auch ganz herzlich Knut Abraham, der seit 2021 für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages ist. Er hat seinen Wahlkreis in Brandenburg und ist unter anderem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Und Herr Abraham wurde 1966 in Hamburg geboren, studierte Jura in Bonn und war dann in den 90er Jahren Büroleiter des Europaabgeordneten, den viele von Ihnen vielleicht noch kennen, Otto von Habsburg, hat dort viele politische Erfahrungen gesammelt im Bundestag und auch im Europaparlament und ist dann Diplomat geworden mit vielen interessanten Auslandsposten, unter anderem in Sofia, Washington und Warschau. Und er arbeitete auch mehrere Jahre im Bundeskanzleramt, bevor er jetzt über die Landesliste im letzten Jahr in den Bundestag einzog. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben wirklich sehr kundige Leute hier mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Ich möchte zunächst mit Frau Weber beginnen und fragen, dieser Begriff Osten oder Osteuropa, Das ist ja ein Begriff, der schon mal in der Diskussion war, eigentlich in den 90er Jahren. Also nach Ende des Kalten Krieges hat sich ja doch die Frage gestellt, gibt es das jetzt noch weiter, den Westen und den Osten? Und viele Historiker vor allem haben sich in eine Begriffsdiskussion begeben. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen daran erinnern, was war das für eine Diskussion? Wohin hat sie eigentlich dann geführt? Und wieso stecken wir immer noch in diesen Begriffen fest?
Ja, also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Und vielen Dank für die einführenden Worte. Und die spannende Frage, die ein wenig, wenn ich jetzt zurückschaue, auch durchaus traurig machen kann. Denn tatsächlich gab es diese Diskussion in den 90er Jahren, ich erinnere mich gut, in der Geschichtswissenschaft, aber überhaupt, glaube ich, in den Geisteswissenschaften nach dem Ende des Kalten Krieges, wozu noch Osteuropa? Wozu noch die osteuropäische Geschichte? Nicht, weil wir sie nicht behandeln wollten, sondern weil wir der Meinung waren, dass Osteuropa ein auch sehr durch die Mental Map des Kalten Krieges geprägter Begriff ist und es doch jetzt zu überlegen wäre, ob man nicht die osteuropäische Geschichte aus diesem Osteuropa-Käfig oder Ostkäfig so ein bisschen rausnimmt, auch aus diesem eben sehr stereotyp besetzten Käfig und in einer allgemein europäischen Geschichte aufgehen lässt. Die Begriffsbildung Osteuropa, Osteuropa-Geschichte auch im akademischen Milieu, in den Fächern, stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Frühes 20. Jahrhundert gab es die ersten Lehrstühle für Osteuropa-Geschichte auch hier in Berlin. Also Berlin war damals in Köln auch. Berlin hat damals sehr zeitig angefangen, osteuropäische Geschichte zu unterrichten und eine Professur dafür einzurichten. Aber in den 90er Jahren gab es sehr stark diese Diskussion, dass wir sollten jetzt ein gemeinsames Europa, nicht? Also osteuropäische Geschichte in dieser europäischen Geschichte aufgehen lassen. Und mit ein bisschen Wehmut schaue ich zurück und denke, das ist uns, und darüber kann man lange diskutieren, nicht wirklich gelungen, teilweise auch durch die Osteuropa-Geschichte selbst, die natürlich den Fächer-Selbstmord fürchtete, wenn man sich aufgibt sozusagen als eigenes Fach. Das ist auch nachvollziehbar, aber vor allen Dingen eben auch, weil wir ja momentan auch wieder merken, dass diese Mental Maps sind eben nicht verschwunden. Und diese Vorstellung, dass es da einen spezifischen Ostraum gibt.
Herr Botschafter Pravda, wie sind Ihre Erfahrungen gewesen auch in Brüssel und der Europäischen Union? Weil es war ja eigentlich schon dass vor dem Ausbruch oder der Eskalation des Ukraine-Krieges es in der Europäischen Union diese Sicht gibt der Ost- und der Weststaaten. Da haben wir ja auch diese Narrative weiter fortgesetzt.
Wenn Sie jetzt mit Brüssel beginnen, dann kann ich sagen, als ich 2012 nach Brüssel ging als polnischer Botschafter, da gab es schon die Entwicklungen in Kiew und die Ukraine begann unser Thema zu sein, habe ich gesehen, dass in unserem Kreis der 28 Botschafter eine deutliche Teilung war. Es waren diejenigen, die in Bezug auf Russland, auf die Ukraine Traumata hatten, und die anderen, die hatten Ansichten. Und ich hatte das Gefühl, dass die Welt irgendwie verbessert werden kann, wenn die Rationalen, also diejenigen, die Ansichten besitzen, die unnötig Traumatisierten beruhigen. Und natürlich war es so, dass wir sofort sehr viel über die Ukraine sprachen. Polen fühlte sich natürlich als das Land, das das ansprechen soll. Aber wir wurden immer überstimmt, weil diese Vermutung, dass wir so ein bisschen übertrieben dieses Thema jetzt bringen, das war sehr, sehr deutlich. Aber ich muss sagen, dass ich in Brüssel ein großer Fan vom Weimarer Dreieck geworden bin. Es war der Philippe Etienne, das war damals der französische Botschafter an der EU, der hat vorgeschlagen, dass wir uns zu dritt treffen und die Ukraine sprechen. Er wusste, dass Quai d'Orsay in Paris kein großes Interesse dafür hat, was in der Ukraine sich abspielt. Und ich müsste es wissen, ich musste lernen. Und das war für mich eine interessante Erfahrung, weil viele Länder im Süden, die schauen nach den Franzosen, wie er abstimmt. Auch wenn es gibt eine Debatte, die lesen Zeitung, aber sie schauen, was macht der französische Botschafter. Und in der Region ist es natürlich so, dass es wichtig ist, wie was Polen sagt. Und das war eine klare Teilung.
Aber das spielt ja gar keine Rolle mehr, dieses Weimarer Dreieck. Das hat ja dann sozusagen über viele Jahre gar keine...
Ja, aber damals bedeuten. Haben wir in dieser Gruppe einen Satz geprägt. Das Assoziierungsabkommen ist nicht das letzte Wort der europäischen Politik zur Ukraine. Das klingt sehr defensiv, aber das hat der Kommissar damals, der verantwortlich war für die Erweiterung, ist damit zum Maidan gefahren, hat das gesagt, was die Ukrainer verstanden haben, dass die Europäische Union weiß, dass es Ukraine gibt. Das waren sie nämlich unsicher, ob es so ist. Ein letzter Satz. Als wir 2014, Juri Andruchowitsch, das war ein Schriftsteller aus der Ukraine, der in Polen sehr berühmt, sehr populär war, wir haben ihn gefragt, was können wir Polen für euch Ukrainer tun? Er sagte, nicht viel, aber sagt denen im Westen, dass es uns auch gibt.
Frau Stitsiewicz, es war, glaube ich, die Erfahrung, die Sie gemacht haben, als Sie 2003 nach Berlin kamen, dass nicht jeder wusste, wo die Ukraine liegt, oder? Wie war das?
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, auch Ihre Fragen zu beantworten. Das war sehr ungewöhnlich für mich. Natürlich, ich kam aus einer ukrainischsprachigen Familie, aus dem Westen des Landes, auch mit Geschichten, mit Separationsgeschichten zwischen meiner zwei Familien, Mutter und Vater, kam die Imperiumsgrenze, sozusagen Österreich-Ungarn und Russland. Das gab es, Russisches Reich damals. Das gab es schon, aber wir waren alle ukrainischsprachig. Und ich bin in der Ukraine dann aufgewachsen. Und als ich hierher kam, habe ich Fragen zu hören bekommen, ist Sibirien von der Ukraine weit entfernt? Und das hört man aus der Stadt besonders, die unglaublich kulturell nach Europa gehört, also Tschernowitz, die Stadt der deutschsprachigen jüdischen Literatur. Ich war natürlich erstmal schockiert und dann natürlich kamen alle Narrative sozusagen, die wir jetzt kennen und die wir, ja, was ist denn das für ein Land, gibt es das überhaupt, was ist die ukrainische Sprache, also das sind die Fragen, die wir heute nicht mehr beantworten müssen. Ich wollte ganz kurz aber zu Frau Weber kommen. Sie haben gesagt, Sie sind enttäuscht und gucken so wehmütig. Als ich nach Deutschland kam, habe ich mich sehr gefreut, dass es so viele Programme gab. Also es gab nämlich, vielleicht nicht im akademischen Bereich, wobei da kenne ich auch ganz viele, die sich gefreut haben, endlich sind die Grenzen offen, endlich sind die Archive offen, endlich kann man auf Spurensuche gehen, endlich kann man Familiengeschichten erforschen und diese Länder besuchen. Woher kommt mein Großvater? Was passierte mit meiner Großmutter? Und so weiter. Es gab sehr viele Programme, als ich 2003 angefangen habe zu studieren am Osteuropa-Institut. Das war der erste Masterstudiengang Osteuropa. Also das heißt, es passierte etwas. Es gab aber einen Schnitt, den habe ich ganz stark erlebt. Und diesen Schnitt gab es ungefähr nach der Orangen Revolution kam das noch und dann irgendwann mal flaute das ab. Hat man gesagt, also jetzt ist alles global, wir brauchen Osteuropa nicht mehr, wir brauchen diese Erfahrungen nicht. Und ich habe das Gegenteil am 24.02. 2022 erlebt.
Eigentlich war das doch schon vorher, dass man das hätte erleben können, Herr Abraham, oder? Also dieses Desinteresse, das gerade beschrieben wurde, hat sich doch über längere Zeit Bahn gebracht. In vielen Institutionen war ja der Eindruck entstanden, mit dem Ende des Kalten Krieges brauchen wir uns eigentlich nicht mehr kümmern. Die Feindbeobachtung fällt weg. Dann gab es so eine Phase, sage ich mal, noch des Interesses und der Neugier, wo es noch zivilgesellschaftlich allerlei Programme gab. Aber dann hat man sich ein Stück weit abgekehrt, auch in der Politik, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, schon. Also es ist natürlich wahnsinnig vielschichtig, unser Thema. Das macht es ja auch so interessant. Man hat ja geglaubt, dass unsere Art zu leben, die liberale Demokratie, dass das irgendwie Gott gegeben ist und sich wie selbst verbreitet und auf Akzeptanz stößt und so weiter. Und hat dabei aber gar nicht auf die Details des Kulturraums oder der Kulturräume geschaut dabei. Und ist damit einer, und das ist meine persönliche Erfahrung, vielleicht geht es Ihnen ähnlich, das Schwierigste auch in den 80er Jahren war nicht, wenn man Meinungsverschiedenheiten hatte, sondern eben diese Ignoranz. Diese Ignoranz, die man immer wieder gespürt hat und auch heute noch spürt. Also ich habe das in Warschau, ich war zuletzt da Gesandter, oft erlebt, dann kommt deutsche Delegationen und geben sich große Mühe, der polnischen Seite zum vierten oder achten Mal irgendeinen umweltpolitischen Sachverhalt zu verklickern. Und wenn man es nur oft genug wiederholt, werden die das schon irgendwie kapieren. Und es gibt auch, gerade wenn wir bei Renovabis sind, es gibt auch dieses nicht ausgesprochene, irgendwie subkutane Gefühl, was vermittelt wird, also Polen, ein Land, in dem die Mehrheit der Menschen oder ungefähr 50%, oder ich weiß nicht die aktuelle Zahl, sonntags in die Kirche gehen, ja, da scheint dann immer so leicht durch, dass die ja irgendwie einen kleinen Dachschaden haben, ja. Und das spürt man. Und dann kommt im Fall von Deutschland, wenn ich zwei Dinge sagen, weil das super interessant war zum Osten. Was verstehen wir eigentlich unter Osten? Ja, und ich glaube, das habe ich mir gerade eben notiert. Ich glaube, auch der Widerstand der dann als Ostler Bezeichneten kommt aus dem Paket. Denn wenn wir von Berlin über den Osten sprechen, sprechen wir, nicht wir vier und nicht Sie, aber viele Menschen sprechen von dem Landstrich, der bereits an Oder und Neiße beginnt, als Osten. Und dann gibt es einen relativ fließenden Übergang bis Russland, ja, wo schon wahnsinnig viel Diskussionsstoff drinsteht. Und das gilt auch zu einem etwas geringen Maße noch für die Tschechen und Slowaken. Interessanterweise aber nicht für die Ungarn und nicht für die Kroaten und die Slowenen. Und dann gibt es noch den Bereich Balkan irgendwie. Und wenn wir hier über den Osten sprechen, müssen wir einmal über das deutsch-russische Verhältnis sprechen, wo wir eine unselige Tradition, deutsch-nationale Traditionslinie haben, die wir auch jetzt sehen können, nämlich die Überzeugung, dass irgendwie, wenn Deutschland und Russland sich gut verstehen, das schon gut für Europa ist. Da glauben Leute wirklich dran. Das ist natürlich der Horror für Warschau und fürs Baltikum. Aber es gibt Leute, und das ist nicht auf diese eine Partei beschränkt, die genau daran glauben. Und zweitens ist es so, wenn wir ehrlich sind, ist viel im deutsch-polnischen Austausch ein Elitenprojekt. Ja? Ich hab einen brandenburgischen Wahlkreis. Ein wirklich tieferes Interesse ist es nicht weit nach Guben, ja, aus Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. Aber es ist, das Interesse ist irgendwie verhalten. Und das liegt, ich will das mal ein bisschen provokativ sagen, ich glaube, es liegt an zwei Dingen, die in der Geschichte liegen. Das eine ist, dass Polen der Ort ist, in dem Deutschland die schlimmsten Verbrechen, die man sich überhaupt vorstellen kann, begangen hat. Also irgendwie blödes Gefühl, wenn man dahin fährt. Und auf der anderen Seite natürlich auch die mit dem Ergebnis des Zweiten Weltkriegs einhergegangenen territorialen Veränderungen, was Deutschland und Polen betrifft. Darüber wird nie gesprochen. Aber es ist irgendwie da. Und packen das nicht wieder aus. Aber kann ich nur appellieren. Aber es ist irgendwo da.
Frau Weber, stimmen Sie dazu? Sie sitzen ja direkt sozusagen an der Grenze mit einer wunderbaren Universität, die sozusagen eine Brücke baut zwischen beiden Ländern und den jungen Menschen aus beiden Ländern. Und Sie haben ja gerade gehört, diese Analyse, sind Sie da einverstanden?
Na, teils, teils. Also natürlich, ich kenne ja auch die Vorbehalte, die es gibt und mich ärgert auch immer wieder, dass, aber das sind so diese Alltagsgeschichten natürlich, viele Bewohner, Bewohnerinnen dieser Grenzregion nach Polen rübergehen, aber ganz selbstverständlich annehmen, dass man dort Deutsch spricht, nicht? Und sich keine Mühe geben, Polnisch. Also das ist so. Gleichzeitig erlebe ich auch ganz andere Dinge. Also dass gerade unter der jüngeren Generation, also der jetzt 18-, 20-Jährigen, die mit dieser offenen Grenze groß geworden sind, gibt es Beziehungen. Wir haben Programme in Frankfurt an den am Gymnasium, also polnischsprachige Klassen, Schüler, die aus Subice rüberkommen. Also das gibt es schon. Ja, teils, teils. Also ich versuche immer dann auch zu sehen, dass wir ja so vieles gemeinsam haben in dieser Grenzregion und wir auch daran festhalten sollten. Und ich glaube auch, dass beide Seiten auch die Vorteile sehen, also in dieser Grenzregion gemeinsam zu leben. Und dann auch feststellen, und das ist auch das Schöne, wir hatten mal ein Programm an der Via Drina, gerade im Hinblick auf diese vertriebenen Situation, die meisten der Polen, die in dieser Region leben, waren ja Selbstvertriebene. Also das wissen wir ja auch. Und darüber konnten sich viele verständigen. Also da ist eine Nähe auch entstanden, auch bei unter den Älteren in der Bevölkerung. Also dass die dann mitbekommen haben, also die haben dasselbe Schicksal, wie wir eigentlich erlitten. Und ich wollte noch was sagen zu dieser Geschichte. Also eben, wir haben es leider nicht geschafft, eine gemeinsame europäische Geschichte zu entwickeln. Und das finde ich sehr schade und ich möchte das an einem konkreten Beispiel deutlich machen. Wir haben diese Ost-West-Teilung immer noch, zum Beispiel im Hinblick auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Also es gibt den Krieg in Westeuropa und es gibt den Krieg in Osteuropa. Und was Hitler und die deutsche Besatzung in Paris macht, ist das eine und was die deutsche Besatzung in Polen macht, ist das andere. Das ist aber eine Verflechtungsgeschichte, weil das ist eine europäische Geschichte. Und ich stimme Ihnen auch völlig zu, in Paris ist das so weit weg. Also historisch ist es so weit weg, auch dieser Krieg in der Ukraine ist jetzt so weit weg. Und wir trennen gerade im Hinblick auf den Weltkrieg immer noch sehr stark in eine Westgeschichte und in eine Ostgeschichte, anstatt eine europäische Geschichte zu erzählen. Und das bedauert, dass wir da nicht hingekommen sind, auch über die zahlreichen Programme, das finde ich sehr schade.
Sind Sie einverstanden, Herr Botschafter Prawda? Sie gucken so skeptisch.
Also mein Eindruck ist, dass junge Generationen einen neuen deutsch-polnischen Imaginationsraum entwickeln. Also ein Raum der Bezüge, der Emotionen. Und als ich Leiter der Kommission in Polen war, des Büros von der Kommission war, haben mich zum Beispiel Leute besucht aus einer Gruppe, die Ökologen, die wollten mir erzählen, dass sie nach Deutschland fahren zu einer Demonstration nach Konstanz oder irgendwo, weil sie die Deutschen brauchen uns, damit wir zusammen jetzt dieses Thema anpacken. Und für sie sind diese Themen Versöhnung oder Aufrechnung sehr exotisch. Und das habe ich zunehmend den Eindruck, die kommunizieren über konkrete Themen, sie bebauen mit anderen Möbeln sozusagen diesen Raum und wir machen uns manchmal zu viel Sorgen, weil die Politiker uns einholen mit ihren spannenden Themen, dann denken wir, dass die Leute auch das wirklich, dass die Leute das auch bewegt. Den Eindruck habe ich weniger. Und deshalb, ich würde das etwas entdramatisieren. Ich stimme Ihnen zu, natürlich, Ihren Beobachtungen. Aber ich glaube, dass wir ein anderes Herangehen jetzt brauchen, dass wir wirklich jetzt die Themen identifizieren, die wir gemeinsam aufnehmen sollen, und so wird sich diese Beziehung, also diese Versöhnungsrituale sind nicht mehr so attraktiv, und wenn Versöhnung als Ziel gesehen wird, dann geben wir den Politikern die Möglichkeit zu sagen, ich fühle mich versöhnt und ich wundere mich, dass man von mir noch etwas will. Ja, und eben geht es darum, dass wir jetzt gemeinsam kreativ werden. Ja, und wir wohnen weniger in Orten, wir wohnen in Erzählungen. Deshalb sollen wir vielleicht auch mehr Bedeutung beimessen den Erzählungen, auch über die neueste Geschichte. Nicht, dass wir die Geschichte vergessen, aber dass wir zum Beispiel in der Nachkriegsgeschichte Polens, Deutschlands, gibt es so viele Geschichten, die vertan werden, die nicht gut erzählt werden, aber die so viel Stoff haben. Zum Beispiel das Verständnis für die Rezeption von Dietrich Bonhoeffer in Polen. Das war ein Phänomen, dass wir in den 70er Jahren, ich war in einer Kleinstadt und habe diese Dinge gelesen, das war kein Elites. Also die Allianz der polnischen Christen und Laikalen oder Liberalen ist teilweise durch diese Lektüre auch gegangen. Es gibt etwas, was uns verbindet, also die imaginierten Bindungen, die gibt es. Das ist viel wichtiger als die Interessengemeinschaft, weil die ist kalt. Wir müssen etwas Warmes haben. Und wenn wir gemeinsam etwas erleben, wenn wir die Hilfe aus Deutschland hatten in den 80er Jahren oder wenn wir in Warschau 6000 Flüchtlinge aus der DDR hatten, das sind so Geschichten, die uns, also wir, damit wir nicht nur an die Verbrechen denken, sondern auch an sowas. Und ich habe auch Leute getroffen, der letzte Satz, dass sie meinen, dass diese Begegnungen zwischen polnischer und deutscher Jugend sind häufiger interessanter als zwischen französischer und deutscher Jugend. Weil hier gibt es Stoff, hier ist etwas, wir unterschätzen, dass die Leute zu mobilisieren sind, wenn sie eine Aufgabe haben.
Frau Stitzewicz.
Ich wollte noch ganz kurz, wenn ich darf, zu diesem Thema kommen Erzählungen. Wir haben auch festgestellt, dass es keine Erzählungen über die Ukraine gibt oder ganz wenige. Und wenn es die gibt, die sind sowas von Desinformation geprägt, zum Beispiel Nationalismus, Faschismus. Sobald man irgendwie über den Maidan gesprochen hat, der 2013/14 in der Ukraine stattgefunden hat, war man sofort in diesem Schema. Und das ist eine Falle im Prinzip, das ist kein Schema. Das ist eine Falle, darüber zu diskutieren, über die Ukraine zu diskutieren in diesem Faschismus-Narrativ oder Nationalismus-Narrativ und so weiter. Und es ist eine unglaubliche Mühe, diese Narrativen, Desinformationsnarrativen unter anderem auch, mit Expertise zu begegnen. Es ist unglaublich schwer, Experten und Expertinnen den Raum zu lassen. Sie werden nicht als Experten wahrgenommen, sie werden als Stimme aus der Ukraine oder pro-ukrainische oder pro-belarussische Stimme wahrgenommen. Und das ist das, und das ist mein letzter Satz, da frage ich mich, ist tatsächlich in Bezug auf Beziehungen zwischen Ost und West, wie auch immer, die demokratische, also wurden diese Beziehungen in den letzten 30 Jahren demokratisch gelebt, politisch? Haben sie diese ganzen Beziehungen die in Kultur stattgefunden haben, politische Bildung und so weiter, wurden sie im politischen Feld bei den Entscheidungsträgern demokratisch gelebt?
Na, die Frage geben wir ja gleich weiter an Ihren Nachbarn, der ist ja genau der Richtige.
Also die Verbindungen, die wirtschaftlichen, die politischen, ich habe den Eindruck, dass im Verhältnis zu Ostmitteleuropa zumindest die Wirtschaft die Beziehungsintensität hat, die früher im kulturellen und im geistigen Austausch auch da und sprachlichen Austausch auch da war. Es fehlt überhaupt nicht an Gesprächsforen, an Initiativen, an gemeinsamen Projekten. Das ist alles da und das gehört natürlich auch zur Erfolgsgeschichte. Und ich bin ganz bei Ihnen, Herr Botschafter, wenn wir über eine positive Agenda sprechen und nicht nur über die Dinge, die schwierig sind. Aber ich denke, an so einem Abend wie heute gehört auch das dazu. Und nehme ich diese Ecke unserer Diskussion gleich nochmal auf, da ich immer gerne ausgebildet habe, sowohl im diplomatischen Dienst wie auch jetzt als Abgeordneter. Und es zu mir kommen natürlich schon Leute, die vorbereitet sind auf meine Themen. Andererseits, und Frau Pötzken, wir haben das ja in unserer Bekanntschaft seit Jahren, habe ich Kinder, 5 Kinder, sehr schön. Und die haben in ihrer, zusammengerechnet, kann man 5 mal 12 rechnen, schwierig, Mathe-Grundkurs, also in ihrer jedenfalls sehr langen Schulzeit, zusammengerechnet nicht eine Minute militärische Geschichte des Zweiten Weltkriegs gemacht. Und das bedeutet auch Auseinandersetzung mit Polen. Die Auseinandersetzung mit dem Raum, über den wir sprechen, findet natürlich zu Recht, damit ich da nicht falsch verstanden werde, sehr stark durch das gigantische Verbrechen der Ermordung der Juden Europas statt. Und dabei gerät die Geschichte der Völker und der ganzen Region in den Hintergrund. Jetzt weiß ich, dass das ganz furchtbar ist, wenn jemand, der Mitte 50 ist, hier sagt, die jungen Leute haben keine Ahnung.
Naja, außerdem, wenn ich Sie an der Stelle unterbrechen darf, ich treffe ständig irgendwelche Abgeordneten, die kaum wissen, wie sie das eine von dem anderen Land unterscheiden können. Also insofern ist das, glaube ich, kein Problem der jungen Leute, sondern vielleicht der Grundkenntnisse auch von Menschen in der Politik. Es hat auch
Spitzenpolitiker dieses Landes gegeben, übrigens aus allen Parteien, allen größeren Parteien, die denen wirklich nicht klar war, dass es sich um 2 Aufstände in Warschau handelt. Für die war das neu, weil die es irgendwie so vermischte. Ja,
aber auch bei der Gegenwart, um jetzt vielleicht nochmal bei der Gegenwart anzukommen, ist es ja, da haben wir ja eben auch gehört, diese Narrative aus der Ukraine, die sind ja auch unter Politikern sehr verbreitet, dass man nicht versteht, dass es ein zweisprachiges Land ist und dass man immer spricht von Ost- und Westukraine und die Konflikte so betont und so. Das sind ja viele dieser, sage ich mal, Unkenntnis eigentlich einer Region, selbst bei Politikern. Und da, so habe ich Ihre Frage eigentlich eher verstanden, tatsächlich nach den Entscheidungsträgern. Und da wüsste ich doch gerne, wo Sie da das Grundproblem...
Naja, die Entscheidungsträger sind auch, also wir haben 736 Bundestagsabgeordnete und die sind auch Kinder unseres Bildungssystems. Mhm. Und ich blase jetzt nochmal in das Horn, die Grundkenntnisse in Geografie sind nicht vorhanden. Und es ist noch deutlicher zu sagen, ich hatte einen, das kann man hoffentlich jetzt nicht nachvollziehen, ich hatte neulich einen, das war noch zu Kanzleramtszeiten, einen Praktikanten der Bundeswehr, einen Oberstleutnant der Bundeswehr. Und da ging es auch schon um natürlich das Verhältnis zu Russland und so. Und der fragte mich dann eines Tages, warum ich eigentlich immer Königsberg zu Kaliningrad sage. Der hatte noch nie in seinem Leben davon gehört, dass diese Stadt über viele hundert Jahre die preußische Krönungsstadt Königsberg war. Ja. Und das hat dann auch schon Auswirkungen auf das politische Bewusstsein. Nicht? Aber man kann nur dran arbeiten. Und ich will jetzt doch wieder was Positives sagen. Es gibt ein unglaublich großes Interesse. Die Ausstrahlung gerade Ihres Landes, Herr Botschafter, ist enorm. Es ist ein modernes, es ist ein gut organisiertes Land. Die Menschen, die reisen, die da studieren, es gibt tausende deutscher Studenten, die mit einem positiven Polenbild kommen, in allem, in ein trotz der politisch schwierigen Lage ein freies, ein modernes Land eben haben. Und wenn Sie mir die Anekdote nachsehen, ich brauche keine Landkarte, um festzustellen, ob ich in Deutschland oder in Polen bin. Da, wo ich keinen Mobilfunkempfang habe, ist Deutschland.
Aber Sie hatten gerade nach dem Mikro gegriffen. Sie wollten, glaube ich, gleich was sagen, oder?
Ja, Sie haben über die Ukraine gesprochen. Und der Ukraine wurde sehr lange der Platz in dieser europäischen Erinnerung verwehrt, obwohl dort 1,6 Millionen Juden ermordet worden waren, obwohl der Holocaust in der Ukraine angefangen, also der Holocaust bei Ballets, Holocaust durch Kugeln, 2 Jahre gewütet hat und so viele Juden ermordet hat. Baben Yar ist nur ein Beispiel und sozusagen das Bild, das Symbol dazu. Diese Erinnerung, diese Aufnahme in die europäische Erinnerung wurde diesem Land sehr lange verwehrt, genauso wie Belarus. Genau das Gleiche. Und ich habe nicht umsonst über diese, also mich interessiert schon dieses politische Feld auch, das natürlich von der Bildung, von Interessen, persönlichen Interessen, von Wirtschaft natürlich auch bewegt wird. Aber ich glaube, dass viele, vielleicht mache ich das an einem Beispiel. Ich war vor kurzem in Estland und ich habe mich wie in einem anderen Europa gefühlt. Ich musste mich nicht rechtfertigen. Ich musste denen nicht erklären, was war Aufstandsarmee der Ukraine zum Beispiel. Wir haben diskutiert, Kollaboration, ohne einander zu beleidigen und Nationalisten zu sagen. Wir haben irgendwie historische Perspektiven auf die 89, 90, 91, auf die Wende diskutiert. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss die Basics nicht erklären. Und ich muss nicht erklären, indem wir sagen, dass die Ukraine 91 zum Beispiel unabhängig geworden ist oder Belarus oder Moldau, dass ich nicht per se schon ukrainische Nationalistin bin sozusagen. Ja, also das, was ich sehr lange auch oder sehr oft gehört habe. Und wir haben wirklich, und auch, dass man so entspannt die Frage der Nazi-Kollaboration, und in der Ukraine gab es viele Schuppen, die sogenannten Schuppen, also es gibt unterschiedliche Zahlen, ca. 40.000 ukrainische Polizisten, die geholfen haben, die Juden ausgeliefert haben, ja, die zum Teil im Westen der Ukraine die Hälfte der Dörfer an Nazis ausgeliefert haben und die Juden ermordet worden sind. Wir konnten diese Fragen ganz in Ruhe diskutieren. Und das Gefühl habe ich noch nicht in Deutschland. Und ich habe das Gefühl, dass also besonders die Ukraine, aber auch baltische Länder, also diese These von Timothy Snyder, von Bloodlands, von den Ländern, die übersehen worden sind, dass sie immer noch greift und dass sie immer noch stimmt. Allerdings hat der Krieg in der Ukraine, gegen die Ukraine dazu gezwungen, doch eigenkritisch die Perspektiven zu überdenken auf diesen Streifen zwischen Danzig und Warna.
Frau Weber, ich glaube, Sie sind als Historikerin hier gefragt, weil man muss natürlich gerechterweise dazu sagen, dass sowohl Estland wie auch die Ukraine Sowjetrepubliken gewesen sind und natürlich eine andere gemeinsame Geschichte haben. Auch der Rückblick sozusagen auf die Verbrechen in der Ukraine oder in Belarus natürlich häufig einer gewesen ist, der der Sowjetunion zugeschrieben ist und wahrscheinlich doch der Denkfehler eher daher stammt, dass man später die Russische Föderation zu sehr gleichgesetzt hat mit der Sowjetunion und eben einfach von Berlin immer bis Moskau geblickt hat, oder? Wie ist das?
Ja, also ich könnte jetzt, glaube ich, ganz viel sagen und habe die Diskussion auch mit großem Interesse oder zugehört und verfolgt. Ja, das stimmt und ich glaube, dass auch in den vergangenen Jahren bis zum Februar und auch schon in den Monaten zuvor Putin eine sehr clevere Geschichtspolitik gemacht hat. Also das hat man gesehen der russischen Zuarbeit oder auch der Steuerung des 27. Januar, also in des Holocaust-Gedenkfeiertages, dann der Inszenierung in Jerusalem vor einigen Jahren. Er hat sich ja sehr historisch immer geäußert und ihm ist es sehr gut gelungen, auch diese russischen Narrative mit diesen russischen Narrativen auch in Westeuropa und auch in Deutschland zu reüssieren. Und da spielte die Ukraine keine Rolle. Also natürlich, und da spielte Estland keine Rolle. Also völlig klar. Und jetzt sitzen wir da und sagen, oh, also schauen wir nochmal auf die Geschichte. Und das finde ich erstaunlich, wie erfolgreich die putinsche Geschichtspolitik war. Also bis,
aber stimmt das denn? Also hat die putinsche Geschichtspolitik unser Geschichtsbild beeinflusst? Ist das wahr?
Aha, okay. Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde
aber wie? Über Medien oder über was?
Ja, also auch über die Inszenierung bei Feiertagen. Also wenn ich mir so den 8. Mai angeschaut habe, also und wenn ich jetzt nochmal die Reden lese, die vor einigen Jahren zum 8. Mai gehalten worden sind, dann wären das Reden, die heute nicht mehr so gehalten werden würden. Also in jedem Fall. Das war schon sehr erfolgreich, würde ich sagen. Aber ich wollte noch was sagen zu dieser Ignoranz. Und ich glaube auch, es gibt eine große Ignoranz gegenüber der osteuropäischen Kriegsgeschichte. Und jetzt sind wir doch wieder bei der Kriegsgeschichte und auch den einzelnen nationalen Narrativen. Und die hat einerseits mit dem was zu tun, Herr Abraham, was Sie sagten, also dass wir uns sehr stark fokussiert haben auf die Geschichte des Holocaust als Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und das ist nicht gleich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Sie haben völlig recht, ich mache Clausewitz gerade, Militärgeschichte spielt so eine große Rolle und nicht nur Militärgeschichte, sondern auch Diplomatiegeschichte. Wir haben keine Ahnung von den Garantieerklärungen der Briten, überhaupt nicht. Spielt keine Rolle und ist fürchterlich, weil uns eben damit die ganze Komplexität und Widersprüchlichkeit der europäischen Geschichte völlig verloren geht, wenn wir das weiter so machen. Also bin ich sehr bestrebt, dass sich da was ändert. Und ich glaube, es hat tatsächlich etwas zu tun mit, Sie hatten damals gesagt, vorhin gesagt, wir haben in den 90er Jahren diese Entwicklung zum Westen hin für gottgegeben gehalten. Das war Fukuyama, das war das Siegesnarrativ, nicht? Das Ende der Geschichte. Alles wird aufgehen in einem westlichen Liberalismus. Und da war der Osten so, der war das Exotische, aber das ja dann auch über kurz oder lang eingehen würde in diese ganze westeuropäische Geschichte. Und ich glaube, auch darum hat man sich gar nicht so sehr, also man ist da hingefahren aus Interesse, weil das war das Neue, das Unbekannte, aber die Schwierigkeiten, auch die historische Komplexität wurde nicht wahrgenommen, weil das würde sich ja sowieso alles irgendwann im Fukuyama-Narrativ auflösen. Und dann ist das irgendwann alles so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und noch die Anmerkung zur Kollaboration, weil ich mich damit auch eine Weile beschäftigt habe, auch gerade mit der ukrainischen Kollaboration im Generalgouvernement, also in der deutsch besetzten Gebieten in Polen. Momentan habe ich das Gefühl, dass es wieder, da haben Sie schon recht, das ist in Deutschland schwerer, wieder das zu thematisieren. Ich bin da auch, es ist gerade ein wunderbares Buch erschienen von einem polnischstämmigen Historiker in den USA zur ukrainischen Kollaboration im Zweiten Weltkrieg, dann auch gerade im Generalgouvernement. Eine wunderbare Studie. Und es tut mir leid um ihn, weil politisch falsches, also falsches Buch zur falschen Zeit. Und er hat jahrelang im Archiv gesessen und hat dafür gearbeitet. Und jetzt ist es sehr schwierig, weil damit sofort der Vorwurf kommen kann, damit wird das putinsche Faschismus-Narrativ bedient. Und meine Sorge dabei ist nur, dass wir eben, ich bin eben Historikerin, dass wir die Widersprüchlichkeit von Geschichte aus den Augen verlieren. Und gerade des Zweiten Weltkriegs, die ist eben, da ist eben auch Kollaboration dabei. Da sind Helden und Opfer und alles vermischt sich. Und das ist seit dem Krieg noch mal viel, viel schwieriger geworden. Und auch da, der war nicht so erfolgreich mit den Geschichtsnarrativen. Nicht?
Herr Botschafter Prawda, verfangen wir uns also in den Geschichtsnarrativen erneut? Das würde ja für Polen vielleicht auch gelten, mit der PiS-Regierung, die ja durchaus auch die Geschichte für ihre Zwecke nutzt in der Gegenwart, oder?
Ja, die Geschichte wird zum wichtigsten Teil der Gegenwart gemacht. Und die Geschichte wird auch so benutzt, dass sie innenpolitischen Zwecken dient. Aber ich bin heute auf Optimismus eingestellt.
Sehr gut.
Ist mir eingefallen, als ich das gehört habe. Natürlich denke ich, so wie Sie gesagt haben, dass, also ich meine, nicht, vielleicht würde ich nicht sagen, dass Putin so furchtbar erfolgreich war. Wir hatten, viele Länder haben nicht die, waren nicht wach genug, einfach, um das zu hören. Deshalb, man in Deutschland oder in Frankreich dachte man, man kennt die Ukraine, Armenien und Georgien. Nein, man kannte die russische Erzählung über die Ukraine, über Georgien. Deshalb war es so verdammt leicht, ihnen einzureden, dass die Ukrainer Faschisten sind. Und ich habe das von vielen Politikern in Deutschland gehört. Oder Andrei Kurkov, mit dem ich mal diskutierte, sagte, ja, Sie haben recht, es gibt viele Faschisten in der Ukraine. Das sind die Leute, die Putin geschickt hat. Das hat er schon, weil das stand in keinem Verhältnis zu irgendeiner Realität. Aber so fest war da rächt sich diese Fokussierung auf ein großes Land. Russland war für Deutschland immer defining Partner. Also das ist ein Partner, an dem wir, also den wir brauchen, um uns zu definieren. Polen hatte nie so diese Rolle. Das ist natürlich auch eine Erklärung für. Ein anderes Beispiel. Wir hatten ja sehr viele Demonstrationen in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Und es gab eine große Demo mit Richtern aus Europa. Aber sehr wenig aus Deutschland sind sie gekommen, weil ich dann von meinen deutschen Freunden immer wieder belehrt wurde, uns steht es nicht an. Was? Wenn die Rechtsstaatlichkeit wird in Polen verletzt und die Richter muss man in Schutz nehmen, aber die Deutschen imponieren mir oder wollen mir imponieren mit ihrer kühlen Professionalität und Diplomatie. Also wirklich, dass wir erwarten von unseren Freunden, dass sie den Mund aufmachen, dass sie. Ich höre in den polnischen Regionen, wir haben mit Deutschland, mit deutschen Partnern so viel gemacht, aber jetzt wollen sie das nicht tun, weil sie denken, dass das der Regierung vielleicht nicht ganz so gefällt. Aber auf diese Weise wird das proeuropäische Potenzial auch vergeudet, weil diese offiziellen Kontakte mit Polen sind keine Kontakte mit einem proeuropäischen liberalen Land. Deshalb verschenkt man einfach das, was das ist mein Vorwurf, wenn Sie so wollen, oder meine Ermutigung, wäre das eine Bankrotterklärung dieser 50, 70 Jahre nach dem Krieg, dass wir nicht mal imstande sind, uns Wahrheit zu, wir müssen die Wahrheit ertragen und auch heute uns über die Themen reagieren und etwas unbefangener. Also, aber ich wollte was anderes sagen, direkt. Also bei Optimismus. Deshalb, Frau von der Leyen hat jetzt im September in der State of the Union, das ist jedes Jahr diese Rede, hat ein paar Sätze über den Osten gesagt, dass man hätte ja auf die Leute hören müssen, also zum Beispiel in Russland die Journalisten, die Verbrechen von Putin aufgedeckt haben, auf die Ukraine, auch in der EU, auf die Polen und so weiter. Das waren so diese berühmten Sätze von ihr. Ich behaupte, es ist eine Verkündung, dass Europa jetzt in einer sich in einer Phase der Veröstlichung befindet. In einer, ich möchte das aber richtig verstanden werden. Es ist die Veröstlichung, indem man die Sichtweisen der Partner etwas zu sich nimmt oder ernst nimmt. Leider Gottes durch diese dramatische, tragische Entwicklung in der Ukraine. Aber so ist es. Sie hat Anna Politkovska erwähnt. Ich war Botschafter in Schweden. Und 2004 hat Anna Politkovska einen Olof Palme-Preis bekommen in Stockholm. Und die Journalisten von Dagens Nyheter, das ist die Zeitung in Stockholm, haben mich angerufen. Anna Politkovska wünscht sich die Begleitung vom polnischen Botschafter, weil sie das Gefühl hat, dass sie beobachtet wird und so weiter. Und viele sagten, es ist eine nette Dame, aber eigentlich ein bisschen übersensibel. Und sie hat mir, natürlich habe ich dann zwei Tage mit ihr verbracht, und sie hat mir erzählt, wie wichtig für sie ist, dass sie Gazeta Wyborcza hat, das ist diese große Zeitung in Polen, weil sie immer alles publizieren, was sie schreibt. Und sie war damals schon so eifrig bei diesem Thema. Und
vielleicht darf ich nur eben dazu sagen, vielleicht weiß nicht jeder, wer Anna Politkovskaya ist hier im Raum. Das ist eine russische Journalistin, die vor allem über den Tschetschenienkrieg sehr investigativ geschrieben hat und 2006 ermordet wurde. Und bis heute ist nicht klar geworden, sozusagen, wer die Hintermänner waren. Es gab eine Verurteilung von angeblichen Tätern, aber es ist eine der vielen Ermordungen von Journalisten in Russland, die unaufgeklärt geblieben ist. Nur einfach zur Erläuterung, weil vielleicht weiß jemand es hier.
Natürlich hätte ich sagen müssen. Aber ich meine, ich bin wirklich unter dem Eindruck dieses Geständnisses von Ursula von der Leyen, dass sie das so ausgedrückt hat, dass sie so viel Zeit dem Thema gewidmet hat, weil es gibt kein dramatischeres Geständnis der versäumten Lektion der Veröstlichung, aber in so verstandener. Deshalb glaube ich, dass es kein Weg zurück. Jetzt wird es anders sein. Und wenn ich Veröstlichung sage, meine ich die Übernahme der Sichtweisen. Ich meine nicht, weil man muss mal aufgepasst. Orban hat mal gesagt, wir werden vom Westen nicht verstanden. Wir haben unseren Stolz und unser Verständnis der Rechtsstaatlichkeit. Das ist gefährlich. Deshalb will ich das ganz deutlich sagen, welche Veröstlichung ich meine.
Nicht die Orbansche jedenfalls.
Aber wir müssen diese Veröstlichung machen, damit wir das andere auch wirklich aufdecken, weil Orban und politische Scharlatane so viele intellektuelle Kunden im Westen haben, die ihnen dieses Handwerk zu leicht machen.
Weil Frau Weber dazu jetzt, genau.
Das habe ich vergessen.
Tut mir leid. Frau Weber, Sie wollten direkt darauf reagieren, glaube ich, noch.
Ja, ich wollte diesen Begriff der Veröstlichung aufnehmen und ich stimme Ihnen zu. Und ich würde sagen, das begann ein wenig früher sogar schon. Also ich habe in meinem Fachgebiet mit großem Erstaunen die Verabschiedung, Sie kennen das sicher und können das vielleicht auch ergänzen, der EU-Resolution im September 2019 zur Kenntnis genommen, zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Also einstimmig hat das EU-Parlament einer Resolution zugestimmt, die auch von den östlichen Mitgliedstaaten eingebracht wurde, die, als ich sie gelesen habe, ich dachte, das könnte man in Deutschland nicht so bringen. Also der 1. September wurde thematisiert, natürlich als Beginn des Zweiten Weltkriegs, und ebenso der 17. September. Und es wurden die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Verbrechen des Stalinismus als ausschlaggebend für den Beginn des Zweiten Weltkriegs thematisiert. Und das war, also historisch stimme ich dieser Deutung unbedingt zu, aber ich dachte, das ist hochspannend. Also, dass das EU-Parlament so ein historisches Statement einstimmig verabschiedet, während, und da, das haben Sie vorhin auch gesagt, die Deutschen sehr häufig auch sehr vorsichtig und nein, wir wollen das nicht und wir können darüber nicht so diskutieren. Also ich glaube, das Zuhören, gerade was die historischen Narrative betrifft, in der EU, gen Osten, das begann schon früher. Und ich fand diese Resolution, die hier wenig zur Kenntnis genommen wurde, unglaublich spannend, weil sie eben noch mal so ein wirklich historisches Feld eröffnet hat.
Ich glaube, Sie wollten noch kurz ergänzen, aber dann würde ich gerne das Publikum nämlich mit einbeziehen.
Ja, okay. Wir haben sehr viel über die Geschichte gesprochen, ja, und haben gesagt, wir müssten etwas lernen aus dieser Geschichte. Aber aus meiner Sicht sollte die Geschichte uns nicht beherrschen, weil das, was wir in der Ukraine erleben, ist die Rückkehr der Geschichte. Das jetzt, und zum Beispiel Ukraine, also der Kollege von Ihnen tut mir auch leid, weil das, was wir jetzt erleben in der Ukraine, ist eben diese Geschichte, die halt aus Russland kommt. Und die Ukrainer haben überhaupt keine Zeit, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Denn jede Ukrainer und jede Ukrainerin ist ein Ziel in diesem Krieg. Und das Leben, ein Ziel zu sein, egal wo man sich befindet, lässt überhaupt keine Räume, sich mit der Geschichte zu befassen. Und vielleicht, damit man sich aber mit der Geschichte befasst, damit man die Geschichte wieder reflektiert, müsste man auch eine Zukunftsvision haben. Und vielleicht das hat mir gefehlt und da schließe ich mich Herrn Botschafter Pravda an, dass wir etwas auch Positives brauchen. Wir brauchen Visionen, wie dieser Krieg zu Ende gehen soll und wie wir daraus dann wieder, wie wir danach mit der Geschichte, mit diesem Krieg als Geschichte befassen können.
Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort. Der Abend hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass wir alle noch viel mehr in die Geschichtsbücher blicken müssen und uns auch noch mal ganz neu beschäftigen mit dieser Region und vielen unaufgearbeiteten Fragen. Und ich nehme einfach noch mal mit, was Sie so schön gesagt haben. Diese Veröstlichung Europas sollte wahrscheinlich tatsächlich ein Programm für die Zukunft sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Podiumsgästen, bedanke mich bei Ihnen allen für diese interessanten Fragen und die Diskussion und gebe weiter an Frau Schneider, die jetzt noch ein Schlusswort sprechen möchte.